Bevor ich in mein eigentliches Thema einsteige, möchte ich noch eine Vorbemerkung machen. Das hat mich beschäftigt und deshalb möchte ich darauf eingehen. Ich habe mich diesmal bei der Themenwahl sehr schwer getan. Denn es ist mir etwas wichtig geworden, was ich weiter sagen möchte. Und dann habe ich so überlegt, die Themen, die ich für wichtig erachte für diese Tage, wie kommen die Einzelnen hierher, wenn sie sich anmelden zu dem Thema Prophetie und Endzeit? Und jetzt kriegen sie im Spannungsfeld zwischen Gesetzlichkeit und Gesetzlosigkeit, Gemeindezucht, Gemeindeleitung, Scheidung und Wiederheirat. Sind das Themen, die in eine Reihe unter dem Oberthema Prophetie und Endzeit hineingehören? Da habe ich dann zu Hause gesessen und dachte, Mann, da sind doch bestimmt etliche enttäuscht, wenn sie kommen. Nur mal abgesehen davon, dass eine Enttäuschung immer nur das Ende einer Täuschung ist, also von daher eine Befreiung, meine ich, dass wir hier auch ganz grundsätzlich uns Gedanken machen müssen über das, was nach der Bibel Prophetie eigentlich ist. Prophetie ist eben nicht nur ein Vorhersagen, sondern Prophetie ist vielleicht noch viel zentraler ein Hervorsagen. Nicht nur ein Vorhersagen zukünftiger Dinge, sondern ein Hervorsagen gegenwärtiger Dinge, Entwicklungen, Fehlentwicklungen, Missstände in der Gemeinde. Es geht bei Prophetie also nicht nur um Zukunftsprophetie, sondern es geht bei Prophetien der Bibel ganz wesentlich um Gegenwartsprophetie. Und wenn Sie die Propheten im Alten Testament sowieso, aber auch im Neuen Testament lesen, dann stellen Sie fest, dass ein ganz, ganz weiter Raum im prophetischen Wort sich immer mit Missständen im Volk Gottes der Gegenwart beschäftigt hat. Und das wurde aufgedeckt. Und auch soweit zukünftige Entwicklungen vorhergesagt wurden, war das nie deshalb, damit man das intellektuell fahrplanmäßig abspeichern kann, sondern damit es eine Auswirkung in die Gegenwart hinein hat. Prophetie darf also nicht auf eine Zukunftsprophetie verengt werden im Sinne einer Fahrplanvermittlung des göttlichen Heilsplanes. Es geht Gott uns doch nicht darum, dass er uns seinen Fahrplan mitteilen möchte, damit wir jetzt zu Hause sitzen und wissen, wann, was, wie kommt und das dann so aus der Zuschauerperspektive uns ganz beruhigt anschauen können. Fahrpläne haben doch einen Sinn, einen Zweck. Ein Fahrplan soll mir doch sagen, also wenn du nach Hamburg willst, dann musst du in den Zug einsteigen, der fährt von dem Gleis ab und zwar um 6.52 Uhr. Wenn du nach München willst, dann musst du von einem anderen Bahnsteig aus abfahren und auch eine Stunde später, nämlich erst um 9.31 Uhr. Das hat doch Konsequenzen. Ich soll doch nicht zu Hause sitzen, Fahrpläne studieren und auswendig sagen können, wann, welcher Zug, wohin, von wo, mit wie viel Waggons abfährt. Und ich sitze zu Hause und kann das jedem sagen. Du weißt, der Zug nach München geht um 6.32 Uhr von Bahnsteig 4 und hat 8 Waggons. Toll! Darum geht's doch nicht. Es geht doch darum, dass ich mich einrichte, dass ich diese Fahrpläne hineinnehme in mein Leben. Dass ich weiß, wenn ich nach Hamburg will, muss ich auf den Bahnsteig um die Uhrzeit. Und wenn ich nach München will, entsprechend anders. Also Fahrpläne haben eine Bedeutung in mein Leben hinein. Und gut ist auch noch, wenn ich dann weiß, was ich für Gepäck mitnehme, wenn ich da mit dem Zug fahre und welches nicht. Und noch besser ist es, wenn ich weiß, welcher Platz in diesem Zug der Platz ist, der für mich angewiesen und reserviert ist. Und es ist mir gerade im Bereich der Prophetie viel zu häufig, dass man im übertragenen Sinne viel weiß über den Fahrplan Gottes, aber man steigt nicht selbst ein. Oder man steigt nicht in den richtigen Zug ein, sondern man weiß das zwar alles und steigt trotzdem in den falschen ein. Oder wenn man in den richtigen Zug einsteigt, findet man seinen Platz in diesem Zug nicht. Verstehen Sie, das alles gehört für mich zum Thema Prophetie. Und es nützt nichts, wenn ich die Maße des Tempels im tausendjährigen Reich kenne. Und in meinem Leben und in unseren Gemeinden geht's drunter und drüber. Und wir sind in den Abfallstendenzen massiv drin, innerhalb des christlichen Raumes der christlichen Gemeinde. Und gestern Abend hat Andreas Schäfer gesagt, wir sollen uns doch nicht davon überraschen lassen, dass sich das in den Gemeinden selbst abspielt. Dass Abfallstendenzen eben nicht nur eine Gefahrenlage sind, die von außen kommt, sondern die sich innerhalb des christlichen Raumes abspielt. Da tut's am meisten weh, da ist es am schwersten zu entdecken. Aber genau da tobt der eigentliche Kampf. Und deshalb meine ich, dass die Grundbeschäftigung mit dem Spannungsfeld Gesetzlosigkeit und Gesetzlichkeit eine Polarität beschreibt, innerhalb derer eine Unmenge von ganz konkreten Konflikten in der Gemeinde anzusiedeln sind. Und wenn man die Grundspannung, die Grundausrichtung kennt, kann man viele dieser einzelnen Konfliktherde biblisch richtig angehen. Und wenn man die Gemeinden heute nicht mehr biblisch leitet, dann werden diese Gemeinden eben in den Abfall mit hineingezogen. Deshalb müssen wir uns über Gemeindeleitung Gedanken machen. Wenn heute keine Gemeindezucht mehr geübt wird, sondern man alles einfach so geschehen lässt innerhalb der Gemeinde, dann brauchen wir uns nicht wundern, wenn das von Jahr zu Jahr immer mehr einreißt und Paulus sagt, wie der Sauerteig alles durchsäuert und unsere Gemeinden reihenweise den Bach runtergehen. Und wenn unsere Ehen heute, auch als christliche Ehen, massiv unter Beschuss geraten und mittlerweile das Undenkbare fast völlig normal wird, nämlich Scheidung und Wiederheirat, dass das auch völlig im normalen Bereich mittlerweile des Erfahrungshorizontes von Gemeinden drin ist, dann ist das eben konkret Ausdruck des im Raum der Gemeinde stattfindenden Abfalls, endzeitlichen Abfalls. Und da müssen wir über diese Dinge reden. Und deshalb gehören diese Themen für mich ganz zentral rein in das Oberthema Prophetie und Endzeit. Zeitgeist kontra biblische Maßstäbe. Darum soll es mir also in meiner kleinen Themenreihe gehen. Ich möchte heute beginnen zwischen Gesetzlosigkeit und Gesetzlichkeit, Teil 1, und möchte heute die Polarität, die Gefahrenlage der Gesetzlichkeit mir anschauen mit Ihnen. Und heute Nachmittag die Gefahrenlage der Gesetzlosigkeit. Und wir werden sehen, beide Gefahren sind real und es nützt nichts, wenn man der einen entgeht und in die Arme der anderen läuft. C.S. Lewis hat mal gesagt, dass Satan oft im Wege seiner Verführung ein Doppelschlag gelingt. Er bringt Menschen dazu, vor dem einen Irrtum laut aufschreiend wegzulaufen. Und sie denken, oh prima, ich bin dem Teufel entgangen. Aber die laufen so weit weg, dass sie dem Teufel auf der anderen Seite wieder in die Arme laufen. Und er kriegt mit einem Problem oft zwei Leute ganz unterschiedlich. Die einen, die er mit der Verführung direkt sich einfängt, und die anderen, die aus lauter Abwehr gegen diese Gefahrenlage sich so weit ins andere Extrem begeben, dass sie da genauso falsch liegen. Also anders gesagt, man kann auf der rechten oder auf der linken Seite vom Pferd runterfallen. In beiden Fällen fällt man runter und es tut weh. Ja? Beides ist gleichermaßen wichtig. Und deshalb werde ich heute Morgen Aussagen machen, die scheinbar im Widerspruch stehen werden zu denen von heute Nachmittag. Und wenn Sie das aushalten, wenn Sie merken, dass Strom zwischen Plus und Minus fließt, dass unser Herzmuskel sich dadurch bewegt, dass zwei Muskeln entgegengesetzt arbeiten, dass mein Arm mit dem Beuger und dem Strecker für mich nur seine Funktion erfüllen kann, dass Gegensätzliches, konträr scheinbar Gegensätzliches von Gott aus dazu bestimmt ist, um Leben fließen und Entspannung und dynamisch zu halten. Dann werden sie zu einer geistlichen Gesundheit und Ausgewogenheit kommen, die sie nicht immer wieder in die Fänge der Extremisten rechts oder links, auch im geistlichen Lager, laufen lässt. Endzeit hat etwas mit Turbulenzen zu tun. Und in Turbulenzen wird man oft an den Rand gedrängt. Und wenn wir heute Gesetzlosigkeitstendenzen haben, wo einfach biblische Maßstäbe nicht mehr gelten und Gottes Wort mit einmal nicht mehr Gottes Wort ist, dann ist das die eine große Gefahr, der wir entgegentreten müssen. Aber wenn sich dann Splittergruppierungen bilden, wo bei den Bibeltreuen die ganz Bibeltreuen und von denen sich wieder die äußerst Bibeltreuen sammeln. Und die äußerst Bibeltreuen, die ganz Bibeltreuen beschuldigen, abgefallen zu sein. Von den Bibeltreuen gar nicht zu reden. Dann wird es irgendwann mal komisch, um nicht zu sagen traurig. Wenn wir also den Eindruck haben, mittlerweile gibt es noch 3 Gralshüter ganz rechts außen. Und der ganze Rest ist eigentlich schon Abfall. Also ich glaube auch, dass die Gemeinde, die Auswahl, eine kleine Herde ist und dass der Abfall sich immer zahlenmäßig im größeren Bereich abspielt. Das wohl. Aber im so großen Bereich, dass nur noch ich und meine beiden an meiner Seite übrig bleiben. So schlimm ist es denn nun doch nicht. Ja. Aber an meiner Seite, der bleibt erhalten. Warum? Warum gibt es im Raum der Gemeinde so viele Menschen, die kraft- und freudlos dahin leben? Eingeengt, das spürt man förmlich, wie eingeengt die sind. Und dabei aber auch noch andere, immer wieder einengend, misstrauisch, alles beäugend, was an Veränderung geschieht. Da war vor 50 Jahren mal das blaue Liederbuch. Jetzt hat das Liederbuch einen grünen Deckel. Das kann doch nur den totalen Abfall bedeuten. Früher, da gab es die Orgel. Mittlerweile gibt es da Gitarren und da zieht sich hinten durch die Gemeinde so ein dickes Kabel. Das kann doch nur Abfall bedeuten. Versteht ihr, das ist die eine Seite. Die andere Seite ist natürlich alle Musik. Völlig egal, nur noch oberflächliche Texte und die möglichst 100-mal durchsingen, damit sie dann so richtig schön manipulieren. Verstehen wir überall? Rechts, links, natürlich. Immer Gefahren auf beiden Seiten. Aber wenn wir uns heute Morgen mit der Gefahrenlage der Gesetzlichkeit beschäftigen, dann möchte ich eigentlich besonders darauf hinweisen, was ist das mit den Menschen, die so freudlos, so kraftlos, so eingeengt und andere einengend im Raum der Gemeinde leben und natürlich auch auftreten und andere massiv beschneiden, geradezu noch verurteilen und zu den Gralshütern und Päpsten in den Gemeinden und Kreisen werden. Und, Hand aufs Herz, warum lebe ich selbst oft so? Freudlos, kraftlos, eng, andere einengt. Warum? Woran liegt das? Es gibt 3 Hauptgründe. Der erste, ganz grundsätzlich, es fehlt an der neuen Geburt von oben her aus Gott. Der alte, unerneuerte Mensch versucht, fromm zu leben. Jesus sagt, wenn jemand nicht von Neuem, von oben her geboren wird, kann er das Reich Gottes nicht sehen. Was aus dem Fleisch geboren ist, ist immer, 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 immer Fleisch. Natürlich, irdisch, menschlich. Und was aus dem Geist geboren ist, ist Geist, göttlich, von Gott her. Deshalb wundere dich nicht, dass ich dir sagte, ihr müsst, da gibt es keine Ausnahme, ihr müsst von Neuem geboren werden. Kennen Sie diese Trigema-Werbung von dem Affen? Der hat tolle Kleidung an. Richtig klasse Kleidung und weiß ich nicht, Frack und Hut und benimmt sich wie ein Mensch. Da vor der Kamera. Der bleibt doch ein Affe. Ja. Dass der in menschliche Kleidung hineinschlüpft, mit Frack und Krawatte, das ändert nichts daran, dass es ein Affe bleibt. Und so gibt es im christlichen Raum, im Raum der Gemeinde, eine Menge Menschen, die sind auf welche Wege auch immer mal in diese Gemeinden hineingekommen, vielleicht durch Geburt oder ich weiß nicht auf welchen Wegen. Und die ziehen jetzt diese christlichen Kleider an. Sie nehmen den christlichen Habitus an. Sie wollen auch die Maßstäbe und Werte leben. Sie kommen auch zur Gemeinde, in die Versammlung. Und du merkst die ganze Zeit, irgendwas stimmt da nicht. Die können so beten, die haben die Vokabeln drauf. Und du spürst, irgendwas stimmt da nicht. Und ich sage, es gibt zu viele Trigema-Affen in den Gemeinden. Es gibt zu viele, die äußerlich das christliche Verhaltensmuster und Vokabular angenommen haben, aber innerlich noch keine neue Geburt von Gott von oben her erlebt haben. Ich sage das nicht als Vorwurf, kann man ja keinem vorwerfen. Ich möchte nur die Frage stellen, ob nicht hieran vielleicht bei manch einem, vielleicht auch manch einem von uns heute hier, es liegt, dass wir im Glauben nicht vorankommen. Dass wir von Kraft, von neuem Leben, von Veränderung, von Freude einfach nichts merken, sondern alles irgendwie so dressiert, so äußerlich, so erzwungen, so abgenötigt, so schwierig ist. Ich sage nicht, dass Christsein leicht ist. Aber es ist ein Unterschied zwischen äußerer Dressur und von innen entstehender Neuheit, wachstümlicher Neuheit des Lebens. Darum ist die erste Frage, hast du diese neue Geburt aus Gott erlebt? Und erst wenn diese Frage eindeutig geklärt ist, dann können wir nach anderen möglichen Ursachen für ein freudloses und kraftloses und enges Leben fragen. Wenn das geklärt ist, jawohl, wir sind von oben her neugeboren, wir haben Leben aus Gott, wir sind Kinder Gottes. Kann es trotzdem zu dieser Erfahrung Freud und kraftlosen und engen Lebens kommen? Das kann eine zweite Ursache haben. Das Herz ist nicht ungeteilt mit Gott. Wir lesen in 2. Chroniker 16, Vers 9, die Augen des Herrn durchlaufen die ganze Erde. Also auch die Langsteinbacher Höhe, auch diesen Saal hier heute Morgen. Die Augen des Herrn durchlaufen die ganze Erde, um sich mächtig zu erweisen an denen, deren Herz ungeteilt auf ihn gerichtet ist. Da gibt's also etwas, das möchte Gott tun. Er möchte sich mächtig erweisen. Er möchte uns eine viel größere Erfahrung und Fülle in unser Leben hineinschenken. Aber das tut er nur bei denen, deren Herz ungeteilt auf ihn gerichtet ist. Und wo dieses geteilte Herz ist, einen Bereich, den geben wir Gott, und den anderen Bereich, da haben wir andere Pläne, da haben wir andere Dinge mit vor. Da kommt es nicht zu dieser Erfahrung dessen, was Gott an Kraft, Erneuerung, an Leben, an Freude schenken möchte. Eine mögliche Ursache. Die dritte mögliche Ursache. Man lebt noch im Gesetz und nicht im Evangelium. Und das ist der Punkt, um den es mir heute Morgen jetzt insbesondere geht. Klammheimlich ist im persönlichen Glaubensverständnis und im praktischen Leben mit Gott aus dem Erlöser, aus dem Heiland, dem Retter Christus, der Gesetzgeber Mose geworden. Und aus dem Geschenk des Evangeliums die Forderung des Gesetzes. Man sieht sich nicht mehr als Beschenkter, sondern nur noch als Geforderter. Man sieht nicht mehr die Gabe, sondern immer nur die Aufgabe. Man sieht nicht mehr auf das, was Gott getan hat, sondern immer wieder nur auf das, was wir tun sollen. Gerade im Zusammenhang mit Menschen, die die Heiligung, die ja biblisch geboten und richtig ist, die Heiligung ernst nehmen, die mit Ernst Christen sein wollen, genau die, die mir am liebsten sind, genau die stehen hier in der größten Gefahr. so wird das Evangelium nur noch als drückende Last.
Immer wieder, was ich tun muss, was ich leisten muss, wo ich funktionieren muss, wo ich nach den Normen leben muss. Nur noch als drückende Last
und nicht mehr als frohe Botschaft und Befreiung erlebt. Und damit werden Glauben und Leben krank. Die Bibel spricht von einem gesund im Glauben. Dann gibt es eben auch das krank im Glauben. Und wir wissen, krank sein ist nicht schön. Aber krank im Glauben zu sein, ist noch viel unschöner. Aber wir merken das oft gar nicht. An welchen Stellen wir krank sind im Glauben. Und dieses Krankheitsbild des Glaubens, dass man im Gesetz und nicht mehr im Evangelium lebt, das wollen wir uns jetzt noch ein bisschen genauer anschauen. Johannes 1, Vers 17, da heißt es, denn das Gesetz wurde durch Mose gegeben. Die Gnade und die Wahrheit aber ist durch Jesus Christus geworden. Mose, damit verknüpft sich Gesetz. Gesetz ist die göttliche Norm für Glauben und Leben. Und dieses Gesetz, heißt es hier, wird gegeben. Gegeben. Das beschreibt einen äußeren Akt. Mir uns gegeben von außen, zur Kenntnisnahme und zur Befolgung. Man legt mir die Norm vor, man gibt mir die Norm. Das ist Mose. Gesetz, die Norm Gottes, die mir von außen gegeben wird. Ich hätte fast gesagt, friss oder stirb. Mach's, halt dich dran, leb danach. Jesus Christus, der Gegenpart hier in diesem Vers. Jesus als Gegenpart zu Mose. Er wird hier zusammengebunden mit Gnade und Wahrheit. Also Gnade und Wahrheit, dieses Begriffspaar, bildet hier den Gegenpol zu Gesetz. Gesetz hier, Mose, Gnade und Wahrheit steht dem gegenüber. Das ist durch Jesus Christus geworden. Und Paulus sagt, dass es ihm geschenkt ist, das Evangelium der Gnade Gottes zu verkündigen. Die Gnade Gottes, die steht im Mittelpunkt dieses Evangeliums. Und dass wir etwas werden sollen zum Lobpreis seiner herrlichen Gnade. Und das kann der letzte Versager, kann mit seinem Leben ein Lobpreis der herrlichen Gnade Gottes werden, wenn Gott an ihm zeigt, was Gott aus den letzten Tröpfen dieser Erde machen kann. Wir sollen nicht mit großen Dingen daherstehen vor Gott. Aber wenn wir die Gnade Gottes in unserem Leben rühmen und groß machen, dann hat sich's gelohnt. Dann sind wir etwas zum Lobpreis seiner herrlichen Gnade. Und von dieser Wahrheit und dieser Gnade heißt es nicht, sie ist gegeben, sondern sie ist geworden. Das Gesetz wurde gegeben. Gnade und Wahrheit sind geworden. Das wird also als ein innerer, lebensmäßiger Akt beschrieben. Und dass man diese Gegensatzpaare, Gesetz und Gnade, gegeben oder geworben, dass man diese Gegensatzpaare als solche erkennt und in seinem Leben lernt, auseinanderzuhalten, das ist von wesentlicher Bedeutung für ein gesundes, frohes und befreites Leben mit Gott. Ich möchte jetzt das Wesen des Gesetzes und das Wesen des Evangeliums an einigen Punkten miteinander vergleichen, damit das für uns noch fasslicher, noch konkreter wird. Fangen wir mit der allgemeinen Wortbedeutung von Gesetz und Evangelium an. Gesetz, das heißt, hier geschieht die Regelung des Lebens durch Gebote und Verbote. Gesetz besteht aus Geboten und Verboten. Gebote, tu das. Verbote, lass das, tu das nicht. Also Gesetz besteht nur aus Geboten und Verboten, was wir tun sollen und was wir gefälligst lassen sollen. Und dann wird an diese Gebote und Verbote noch eine Rechtsfolge rangehängt. Wenn, dann. Wenn du das Gute tust, dann wird dieses Gute eintreffen. Und wenn du dieses Böse tust, dann wird dieses Schlechte dich treffen. Wenn, dann. Tatbestand, Rechtsfolge. Das ist Gesetz, diese Verknüpfung. Evangelium hingegen heißt übersetzt frohe, gute Nachricht, eine Nachricht zum Freuen. Und schon von dieser ersten allgemeinen Wortbedeutung her können wir in unserem Leben einen ersten Prüfstein anlegen. Wodurch ist mein Glaube geprägt? Horchen Sie mal rein in Ihr Leben. Wodurch ist mein Glaube geprägt? Durch Freude, Dankbarkeit oder durch das permanente du sollst nicht, wenn, dann? Was prägt Ihr Leben? Daran können Sie feststellen, ob Ihr Glaube im Wesentlichen vom Gesetz oder vom Evangelium Gottes her bestimmt und geprägt wird. Wir wollen das Gesetz und das Evangelium zunächst einmal unter dem Aspekt der Rechtsfolgenseite miteinander vergleichen. Rechtsfolgenseite. Die Rechtsfolge kann dabei sowohl positiv aussehen, die Bibel nennt das Segen, als auch negativ. Die Bibel nennt das Fluch, Gericht. Beginnen wir mit der negativen Seite. Wenn dann die Rechtsfolge des Fluches. Im Gesetz lesen wir in 5. Mose 27, Vers 26, verflucht sei, wer die Worte dieses Gesetzes nicht aufrechterhält, sie zu tun. Und das ganze Volk, oh diese Narren, sagten laut und deutlich, Amen, so sei es, haben nicht begriffen, dass sie sich in diesem Moment selbst das Todesurteil sprachen. Und in 5. Mose 28 heißt es dann weiter, ab Vers 15, es wird aber geschehen, wenn du der Stimme des Herrn deines Gottes nicht gehorchst, sodass du nicht darauf achtest, all seine Gebote und seine Ordnungen zu tun, die ich dir heute gebiete. Dann, jetzt die Rechtsfolge, dann, wenn du nicht gehorchst, wenn du nicht tust, dann werden alle diese Flüche über dich kommen und dich erreichen. Verflucht wirst du sein in der Stadt, verflucht auf dem Feld, verflucht wird dein Korb sein und dein Backtrog. Verflucht wird sein die Frucht deines Leibes, die Frucht deines Ackerlandes, der Wurf deiner Rinder. Verflucht wirst du sein bei deinem Eingang und verflucht wirst du sein bei deinem Ausgang. Das Nichthalten des Gesetzes hat zur Folge Fluch, Gericht, Strafe. Das ist die zwingende innere Verknüpfung des Gesetzes nach der negativen Rechtsfolgenseite. Wie ist das im Evangelium? Wir lesen in Galater 3, Vers 13. Christus hat uns losgekauft vom Fluch des Gesetzes. Na, Paulus kannte sich ja aus, auch im Alten Testament. Und er wusste, was das bedeutet, wenn man an den Ordnungen und Geboten Gottes schuldig wird. Wie diese ganze Wucht des Fluches, des Gesetzes, des Gerichtes uns trifft. Und darum sagt er, Christus hat uns losgekauft von dem Fluch des Gesetzes, indem er selbst ein Fluch für uns geworden ist. Denn es steht geschrieben, verflucht ist jeder, der am Holz hängt. Christus wird zum Fluch für mich, damit jede Stelle meines Lebens des Ungehorsams, des Abirrens, der Kränkung und Ignoranz Gott gegenüber, wo eigentlich jetzt ein Verfluchtsein über mein Leben, mein Hausstand, meine Familie, mein Beruf, meine Gesundheit und wo auch immer kommen müsste, wo ein Fluch, ein Gericht mich treffen müsste, das trifft Christus am Kreuz, der große Blitzableiter, der Stellvertreter. Er ist zum Fluch gemacht worden für mich. Und immer, wenn ich wieder daneben haue und förmlich darauf warte, jetzt müsste der Blitz aus dem Himmel kommen. Jetzt müsste mir alles misslingen, jetzt müsste es doch schief gehen, jetzt müsste alles in meinem Leben zusammenbrechen, ich hab's verdient. Gesetz. Gesetz. Das Evangelium guckt hin, reißt sich los von dem, was ich tausendmal verdient hätte und guckt auf den Mann am Kreuz. Für mich zum Fluch gemacht. damit mich das Gericht, der Fluch, der Zorn Gottes nicht mehr trifft, obwohl ich es tausendfach verdient hätte. Wodurch? Das ist der zweite Prüfstein. Wodurch ist mein Glaube geprägt? Von der immer wiederkehrenden Angst vor Strafe oder der Gewissheit, die Jesaja in Kapitel 53, Vers 5 so ausdrückt, die Strafe lag auf ihm, auf dass wir Frieden hätten. Wenn wir jeden Tag neu schuldig werden und wenn wir dann immer wieder uns wegducken, innerlich wegducken und darauf warten, dass Gott jetzt irgendwie zuschlagen müsste, ist das ein ganz klares Zeichen dafür, dass wir innerlich noch tief im Gesetz verwurzelt sind. Noch immer nicht verinnerlicht haben, dass die Strafe auf ihm lag. Dass er zum Fluch gemacht worden ist. Wir denken immer noch, dass Gott seinen Zorn, sein Gericht, seine Strafe jetzt über mich senden müsste. Und umgekehrt, wenn dann irgendetwas geschieht, was nicht gut zu sein scheint, jemand wird schwer krank, man verliert seinen Beruf, man hat einen Unfall, ich weiß nicht was, dann, ja, ist jetzt die Strafe Gottes. Verdient habe ich's. Also wenn es danach ginge, müssten wir noch mehr bekommen. Sage doch keiner, wie schlimm sein Leben auch immer sei in einzelnen Punkten, das sei ausreichende Strafe für das, was er vor Gott verbockt hat. Aber wir dürfen wissen, dass erstmal all das, was negativ zu sein scheint, bei Gott immer auf etwas Gutes und Positives gerichtet ist. Römer 8, 28, das ist der Glaubensschlüssel dafür. Wir wissen, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Guten mitwirken. Und dass das, was scheinbar negativ ist, niemals, niemals, ausnahmslos für ein Gotteskind, niemals Strafe von Seiten Gottes ist, sondern höchstens Zurechtbringung an einzelnen Stellen unseres Lebens, dass er uns aufwecken will, dass er uns von falschen Wegen auf gute Wege zurückbringen will. Oder manchmal auch völlig unabhängig von uns, auf der Linie eines Hiob, zur Verherrlichung seines Namens, zur Gestaltung seines Bildes in uns. Es gibt viele biblische Gründe für das, was man unter dem Begriff Leid zusammenfasst. Viele große, gute Absichten Gottes. Aber eine Absicht ist nie mit Leid, mit Negativen in unserem Leben verbunden. Nie. Strafe. Wer das noch so empfindet, ist noch immer innerlich verhaftet im Denken des Gesetzes. Das war die negative Rechtsfolge. Jetzt wollen wir uns noch der positiven Rechtsfolge zuwenden, der Rechtsfolge des Segens. Wie ist das im Gesetz? 5. Mose 28, das Kernkapitel dazu. Es wird geschehen, ab Vers 1, wenn du der Stimme des Herrn deines Gottes genau gehorchst, dass du darauf achtest, all seine Gebote zu tun. Dann wird der Herr dein Gott, wieder wenn dann, ja, ihr seht, das habe ich mir nicht ausgedacht, wenn dann wird der Herr dein Gott dich als Höchste über alle Nationen der Erde stellen, dann werden Segnungen, all diese Segnungen über dich kommen und werden dich erreichen, wenn du der Stimme des Herrn deines Gottes gehorchst. Gesegnet wirst du sein in der Stadt, gesegnet auf dem Feld, gesegnet die Frucht deines Leibes, dein Korb, dein Backdruck, dein Eingang, dein Ausgang. Also all das, was wir vorhin vom Fluch gelegen haben, wird jetzt vom Segen gesagt. Halten des Gesetzes bedeutet Segen, Belohnung, Wohlwollen Gottes. Und Paulus fasst das ganz markant in Römer 10, Vers 5 zusammen. Denn Mose beschreibt die Gerechtigkeit, die aus dem Gesetz ist, so, Doppelpunkt. Der Mensch, der diese Dinge getan hat, wird durch sie leben. Tu diese Dinge, die Gott dir gebietet, und dadurch wirst du leben. Du kriegst den Segen, das Wohlwollen, das Gelingen Gottes in dein Leben, wenn du das tust. Der Mensch, der diese Dinge getan hat, wird durch sie leben. Aber Paulus sagt, Mit diesem Satz beschreibt Mose die Gerechtigkeit, die aus dem Gesetz ist. Diese Verknüpfung. Wer diese Dinge tut, wird durch sie leben. Diese Verknüpfung ist Gesetz. Römer 4, Vers 4. Da schreibt Paulus: Dem aber, der Werke tut, wird der Lohn nicht angerechnet nach Gnade, sondern nach Schuldigkeit. Hier wird also das Leben im Gesetz mit einem Arbeitsverhältnis verglichen. Leistung und Gegenleistung. Leistung und Gegenleistung. Ich tue eine Menge für Gott. Bin permanent für ihn unterwegs. Hab Dinge, auf die ich verzichte und was ich alles mache für ihn. Aber nun bitte, jetzt will ich auch was dafür sehen. Leistung und Gegenleistung. Wenn das dann nicht kommt, oh Herr, ich mache so viel für dich und jetzt das, dann kommen die Vorwürfe. Leistung und Gegenleistung. Da wird eine Gottesbeziehung zu einem Arbeitsverhältnis. Und das geht ganz schnell. Dass man da sitzt in der Gemeinde und dann gerade wieder keine Zeit hat und sich dann fragt, warum eigentlich X und Y nie was machen. Und dann wird man stinksauer über die. Warum macht der nicht und der und immer nur ich? Und ach so, dann wird's mit einmal zur Strafe, Gott zu dienen. Und dann werde ich zum Richter all der anderen und fühle mich noch schlecht dran, weil ich Gott diene. Das ist dann, wenn unsere Gottesbeziehung zum Arbeitsverhältnis mutiert. Das Gesetz. Wie ist das im Evangelium? Römer 4, 13 bis 16 schreibt Paulus: Denn nicht durch Gesetz wurde Abraham und seiner Nachkommenschaft die Verheißung zuteil, der Welterbe zu sein, sondern durch Glaubensgerechtigkeit. Wenn nämlich die vom Gesetz erben wären, wird der Glaube zunichte gemacht und die Verheißung aufgehoben. Also durch Gesetz fällt der Glaube zusammen und die Verheißung fällt weg. Denn das Gesetz bewirkt Zorn. Merke ich permanent zu Hause mit meinen Kindern. Je mehr Regeln ich mache, desto mehr Zorn entsteht. Ist einfach so. Denn das Gesetz bewirkt Zorn. Die können das mich auch nicht halten. Aber ich habe ihnen noch nicht verraten, dass mir das bei Gott auch so geht. Das merken sie nämlich schon ganz alleine. Denn das Gesetz bewirkt Zorn. Wo aber kein Gesetz ist, da ist doch keine Übertretung. Und jetzt kommt die Folgerung von Paulus. Darum ist es aus Glauben im Rahmen des Evangeliums. Darum ist es aus Glauben. Warum? Damit es der Gnade gemäß gehe. Mit welcher Folge? Damit die Verheißung der ganzen Nachkommenschaft sicher, fest sei. Nicht allein der vom Gesetz, sondern vom Glauben Abrahams, der unser aller Vater ist. Also, Paulus stellt Abraham als Vorbild, als Prototyp für alle Gläubigen hin. Und die große Verheißung, der Welt Erbe zu sein, wurde dem Abraham nicht in Abhängigkeit vom Halten des Gesetzes gegeben. Sondern diese große Verheißung wurde Abraham gegeben aufgrund gnädiger, souveräner und einseitig verpflichtender Zusage Gottes. Es handelt sich bei diesem Bund Gottes mit Abraham nicht um einen gegenseitigen Vertrag. Ein gegenseitiger Vertrag, das ist, ich tue das und du tust dafür das. Auf Gegenseitigkeit. Leistung und Gegenleistung, das ist ein gegenseitiger Vertrag. Der Bund mit Abraham ist kein gegenseitiger Vertrag. Wissen Sie, wie dieser Vertrag geschlossen wurde? Da wurden Opfertiere genommen, zerteilt, eine Gasse hingelegt, so war damals die Sitte von Vertragsschlüssen. Gut, dass das heute nicht mehr ist. Das würde unseren Notaren und Rechtsanwälten nicht gefallen. Opfertiere. Und dann sind die beiden Vertragspartner durch diese Gasse mit den Opfertieren hindurchgegangen. Und das sollte aussagen, wenn ich diesen Vertrag, diesen Bund breche, dann soll es mit mir gehen wie mit diesen Opfertieren. In der Mitte durchschneiden soll man nicht. Ja, das haben die ausgesagt. Dann sind die da durchgelaufen. Und jetzt gibt Gott, in 1. Mose 15, lesen wir das. Jetzt macht Gott mit Abraham diesen Bund. Dann heißt es, und es fiel ein tiefer Schlaf auf Abraham. Übrigens derselbe Begriff, der bei Adam gebraucht wird, im Paradies. mit dem tiefen Schlaf, als die Frau aus ihm rausgenommen wird. Auch interessant. In diesen tiefen Schlaf fällt Abraham. Gott geht als Feuerflamme hindurch, durch die Opfertiere, und Abraham verschläft die ganze Sache. Das ist doch ein ganz tiefes Bild, das Gott da gibt. Damit sagt Gott doch, ich lass dich mal jetzt lieber schlafen, denn wenn du da auch durchgehen würdest, dann würde es nie dazu kommen. Von daher schlaf du mal weiter, denn weniger halten als beim Schlafen kann man das ja schon gar nicht mehr. Ja, schlafen heißt ja wirklich, das ist ja nur die letzte Passivität, da haben wir ja gar nichts mehr. Schläft. Und damit sagt Gott, dass dieser Bund und diese Verheißung tatsächlich Wirklichkeit werden, ist ausschließlich 100% in mir begründet und nicht in dir, Abraham. Und darum hat das Volk Israel Hoffnung. Nur darum. Und darum haben wir Hoffnung. Nur darum. Weil auch im Glauben es eben nach Gnade, nach einseitiger Zusage Gottes geht. Wenn es 10% an uns liegen würde, würde es keiner von uns erlangen. Und wenn es 1% an uns liegen würde? Auch nicht. Auch nicht. Unsere Errettung, unsere Erlösung ist nur deshalb sicher, weil sie 100% in Gott begründet ist. Und nur deshalb gibt es Heilsgewissheit. Heilsgewissheit ist kein Ausdruck von Hochmut und Arroganz und geistlicher Eingebildetheit. Heilsgewissheit fußt auf diesem Fundament 100% Gnade Gottes. Und darum kann ich meiner Errettung und Erlösung 100%ig gewiss sein. So wie es hier heißt, damit die Verheißung der ganzen Nachkommenschaft sicher, fest sei. Das ist der Grund dafür. Denn wenn sie an irgendetwas im Menschen festgemacht wäre, wäre die Verheißung nicht sicher und fest. Meine Tagesform würde entscheiden. Möglicherweise. Vielleicht habe ich Pech, gerade wenn er herkommt, habe ich eine schlechte Phase. Ja, aber braucht's nicht mal. Ich habe schon vorher meine dauerschlechten Phasen. Begreift ihr? Heilsgewissheit kann nur da entstehen, wo jemand weiß, 100% Gnade Gottes. Wie haben wir gesungen? Nichts habe ich zu bringen, alles Herr bist du. Die liebste Zeile am ganzen Lied. Ich habe heute schon bestimmt, wenn ich noch mal sterben sollte, bevor der Herr kommt, an meinem Grabe soll dieses Lied gesungen werden. Ja, nichts habe ich zu bringen, alles Herr bist du. Das ist ein Bekenntnis. Und daraus wächst Heilsgewissheit. Und deshalb weiß ich, auch wenn ich in meinem Leben Phasen habe, wo ich richtig untreu bin und richtig daneben liege und Dinge tue, von denen ich ganz genau weiß, dass Gott sie nicht will. Und darauf bin ich nicht stolz. Aber ich weiß, ein Kind Gottes, errettet, erlöst, das bin ich, weil es 100% die Gnade Gottes ist. Paulus sagt, naja, nun lasst es aber nicht dazu kommen, dass ihr das zu einer Billiengnade macht und nun in Sünde lebt, damit die Gnade immer größer wird. Na klar, darüber reden wir auch noch. Aber jetzt geht es mir erstmal darum, dass wir rauskommen aus dieser permanenten Angst, aus diesen permanenten Zweifeln, aus diesen permanenten verkrampften Anstrengungen, ob wir es denn endlich schaffen und ob es endlich reicht. Interessant, wer konnte das Volk Israel ins verheißene Land führen? Josua. Mose nicht. Was ich immer als einen schweren persönlichen Schlag für Mose empfunden habe und immer noch so empfinde und was es sicherlich auch war, ist eine tiefe göttliche Symbolik. Mose kann das Volk Gottes nicht ins verheißene Land bringen. Das Gesetz kann die Gläubigen nicht ins verheißene Land bringen. Das kann nur Josua, Jeschua. Jesus. Nur er. Das ist der tiefste Grund, zumindest ein tiefer Grund dafür, warum Mose nicht reinkam. Weil er für das Gesetz steht. So, die Gottesbeziehung auf der Grundlage des Evangeliums ist also von zweierlei geprägt. Objektiv, es ist nach Gnade, Geschenk, unverdient, umsonst, einseitig, nur in Gott begründet. Das ist die objektive Seite. Nach Gnade. In der subjektiven Ebene heißt es aus Glauben. Es ist objektiv nach Gnade und subjektiv aus Glauben. Das heißt, Gott und seiner Zusage vertrauen, nehmen, was Gott uns schenkt. Nur das. Objektiv ist die Folge, die Verheißung, unser Heil, unser Erbe ist damit sicher, fest, gewiss, unabänderlich. Und die subjektive Folge, Heilsgewissheit und Freude. Wenn ich das zusammenfassen würde, dann würde ich sagen, das Gesetz sagt, was wir tun sollen. Das Evangelium sagt, was Gott tut. Das Gesetz ist auf unser Werk gerichtet. Das Evangelium verkündigt die Werke Gottes. Das Gesetz lockt mit Lohn und droht mit Strafe. Das Evangelium lockt mit Liebe und schenkt aus Gnade. Das ist der dritte Prüfstein. Wodurch ist mein Glaube geprägt? Von Gewissheit und Freude, ausschließlich gegründet auf Gottes Zusage? Oder ist mein Glaube geprägt von Zweifeln und Unsicherheit im Auf und Ab der eigenen Frömmigkeit? Die persönlichen Folgen eines Lebens unter dem Gesetz sind immer dieselben. Entweder Hochmut oder Frust. Eine von diesen beiden Folgen tritt immer ein beim Leben im Gesetz. Hochmut oder Frust. So wie im natürlichen Leben eine Situation der Überforderung, psychisch, je nach Persönlichkeit des Einzelnen, entweder sich als Aggression nach außen oder als Depression nach innen richten kann. Immer wenn du überfordert bist, wirst du je nach Persönlichkeit entweder um dich schlagen oder in dich schlagen. Aggression, Depression. Immer Ausdruck persönlicher Überforderung. Manche Konflikte, Streitsituationen sind schlicht nur Ausdruck von Überforderung, auch innerhalb unserer Ehen und Familien. Und viele Durchhängerphasen. Ich rede nicht von der pathologischen Dimension von Depressionen, sondern ich rede jetzt mal von dem, was wir so im persönlichen Bereich oft als Depression erleben. Mal so ganz unten rumhängen. Ist auch dann wieder nur Folge von Überforderung, bis hin zu dem berühmten Burning-Out-Syndrom. Und so, wie das auf der natürlich-psychischen Ebene Aggression oder Depression als Auswirkung von Überforderung kommt, haben wir es in den geistlichen Kategorien Hochmut oder Frust. Hochmut entspricht der Aggression, Frust entspricht der Depression. Wir sehen es bei dem Pharisäer in Lukas 18. Gott, ich danke dir, dass ich nicht so bin wie die Übrigen. Also ich ertappe mich oft dabei, dass ich denke, Mann, ist doch was dran an dem Gebet. Gott, ich danke dir, dass ich nicht bin wie die übrigen. Frust, Römer 7, Vers 24. Ich elender Mensch, wer wird mich retten aus diesem Leib des Todes? Gescheitert sind wir in beiden Fällen, einmal rechts und einmal links, am Ziel Gottes vorbei. Und beide Formen finden sich reichlich im Raum der Gemeinde und mitunter auch in unserem persönlichen Leben. Der Gesetzesvirus kommt klammheimlich in unser Leben und macht unser Glaubensleben krank. Am Anfang stand noch die Freude über Jesus, die Dankbarkeit über all das, was Gott uns geschenkt hat. Jawohl, wir haben einen riesigen Schatz bekommen. Und dann mit einmal im Laufe der Zeit machen wir diese riesige Summe, die Gott uns da schenkt, zu einem Darlehen. Und meinen, ja, das haben wir einmal gekriegt am Anfang unseres Glaubenslebens, aber nun, jetzt kommt die Ratenzahlung. Jetzt müssen wir zurückzahlen. Dann tun wir, was wir tun, in unserem Leben und in den Gemeinden, an Dienst für den Herrn, im Sinne von Ratenzahlung. Mit nichts als unserer Sünde waren wir gekommen. Doch irgendwann ist unser eigenes frommes Ich in den Mittelpunkt unseres Lebens gerückt, bevor unser Ich stirbt, wird es fromm. Das gilt immer wieder. Bevor unser Ich stirbt, wird es fromm. Und Paulus sagt in Galater 3, 3 bis 4, seid ihr so unverständlich, nachdem ihr im Geist angefangen habt? Wollt ihr jetzt im Fleisch, in eurem eigenen Natürlichen vollenden? So Großes habt ihr vergeblich erfahren, wenn es denn wirklich vergeblich ist? Unser persönliches Abirren unter das Gesetz muss nicht vergeblich sein, sondern kann uns die Liebe und die Gnade Gottes ganz neu groß machen und unser Leben wieder auf festen Grund stellen. Weg von uns. Und zwar in beiderlei Hinsicht. Weg von unserem Versagen und weg von unserer vermeintlichen Leistung. In beiden Fällen weg. Weg von unserem Versagen, kein Frust. Weg von unserer Leistung, kein Hochmut. Wir müssen es lernen, weder auf unsere vermeintlichen Stärken noch auf unsere Schwächen zu gucken. Weg von uns. Das ist der Weg des Glaubens. Ja, und schließen möchte ich damit, dass ich ein Notebook habe. Laptop, Notebook. Und das kann man mit Akku, Batterie, Akku betreiben. Oder das kann man ans Stromnetz anschließen. Es geht mit vielen anderen Geräten auch so. Und da sitze ich doch an meinem Notebook, habe das Netzteil so liegen und denke, alles ist in Ordnung. Und dann stürzt mir das Ding ab. Geht aus. Keine Energie mehr. Hallo? Ich gucke es mir an. Habe ich zwar alles Kabel schön hingelegt, sah alles gut aus, war aber nicht richtig fest eingesteckt. Habe ich nicht gemerkt. Bin die ganze Zeit auf Batteriebetrieb gewesen. Habe mich schon gewundert, warum mein Bildschirm nicht mehr so hell leuchtete wie sonst. Der war irgendwie gedämpfter. Aber es arbeitete sich noch eine Zeit und die Programme, das lief einfach auch noch alles ganz gut. Für eine gewisse Zeit ging es. Der Bildschirm war nicht so hell, aber ich konnte eine Zeit lang so arbeiten, sodass man es nach außen gar nicht gemerkt hat. Aber dann irgendwann war der Akku leer. Und dann stürzte mein ganzes System ab. Wir können als Christen oft eine ganze Zeit lang im Akkubetrieb weitermachen. Im Fleisch, in unserem eigenen, mit unserer Kraft, mit unserer Anstrengung, mit unserem Willen, mit unserer Beherrschung, mit unserer Motivation. Das klappt eine Zeit lang. Christliches Leben auf Akkubetrieb. Aber irgendwann krepiert das System. Meistens merkt man schon vorher, dass der Bildschirm unseres Lebens nicht mehr ganz so hell leuchtet. Aber irgendwann ist der beste Akku leer. Und dann bricht's ein. Dann ist das Geschrei groß. Und dann merken wir, Mann, was war ich dumm. Hab auf dem Akku meines eigenen gelebt. Hab versucht, als Christ im Akkubetrieb zu leben. Statt mich einzustecken in der Beziehung mit meinem Herrn Jesus Christus. Und ihn in mir leben zu lassen. Denn nicht mehr lebe ich, sondern Christus lebt in mir, sagt die Bibel. Das ist der Schlüssel. Netzbetrieb, nicht Akkubetrieb. Das ist der Unterschied auch zwischen Gesetz und Evangelium. Das schenke uns Gott. Amen. Vater, wir danken dir für das Geschenk deines Sohnes, für diese Gerechtigkeit, die du uns schenkst, die allein vor dir gilt, für Gnade und Wahrheit, für deine Kraft, dein Leben, dein Geist in uns. Danke, Herr. Du weißt, wo wir immer wieder zurückfallen in dieses Gesetz in unserem Leben. Immer wieder. Und Herr, wir bitten dich, dass du dich uns immer größer machst, dass du es uns einfach tiefer hineinbrennst in unser Leben. Aus Gnade, durch Glauben allein. Nichts habe ich zu bringen, alles, Herr, bist du. Danke, dass das so ist, nur das gibt uns Hoffnung. Danke. Amen.